Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Annuntio vobis, gaudium magnum. Er ist zurück, Philipp Meisel im Pod Cannstatt. Grüß dich, mein Freund.
Grüß dich, Chris. Ich habe schon immer gewusst, dass du das große Latrinum drauf hast, wie ihn noch was. Sehr schön, sehr schön.
Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, das schon mal irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dann natürlich jetzt. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben, wie Marco Schumacher sagen würde, ein pickepackevolles Programm mit ganz, ganz vielen Themen, über die wir zu sprechen haben. Es ist geschehen, die Bundesliga ist losgegangen, der VfB hat sein erstes Spiel 5-1 gewonnen und deswegen haben wir uns auch nicht nehmen lassen, diese Folge zu überschreiben mit Spitzenreiter, Spitzenreiter, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, auch wenn das natürlich ein Muster ohne Wert ist, müssen wir euch nicht sagen, aber wenn schon, denn schon, ne? Darüber sprechen wir, es gibt aber nicht nur die guten sportlichen Geschichten, wir müssen natürlich über das Drama um Mo Sanko sprechen, es gibt aber viele andere Personalien, die auch noch die Schlagzeilen bestimmt haben in der vergangenen Woche. Ein Zugang, ein Abgang, es ist beim NLZ viel los gewesen und das nächste Spiel steht auch schon an am Freitag, also wir haben was zu tun.
Richtig, wir haben was zu tun und vor allem auch ein klein wenig Termindruck, denn ich sitze in meinem Arbeitszimmer-Wickelraum und wenn der kleine Mann granatenmäßig presst, dann muss vielleicht hier noch währenddessen der Aufnahme hier eine Windel gewechselt werden. Aber ich glaube, wir kriegen es irgendwie hin.
Na und selbst wenn, wir hatten schon Folgen, in denen Marco Schumachers Hund sich zu Wort gemeldet hat. Also fände ich das jetzt auch mal nicht schlecht, so einen neuen Gastbeitrag.
Ja, ja, wer weiß. Er hat ein ordentliches Organ, die gleiche große Klappe wie sein Vater. Insofern kann da schon mal das ein oder andere durchdringen. Christian, Quizfrage zu Beginn. Wann war der VfB Stuttgart das letzte Mal nach dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga Tabellenführer?
Ich habe keine Ahnung und gehe fast davon aus, dass es vor meiner Zeit gewesen sein muss, ehrlich gesagt.
Nein, das ist doch gar nicht so lange her.
Okay.
Und zwar mehr oder minder fast exakt 10 Jahre. Mhm. Ende August 2011 ist der VfB Stuttgart mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 gestartet. Ich kann mich da noch an ein Tor erinnern von Shinji Okazaki. Schönes Ding, Strafraumkante rechts oben aus seiner
Sicht. Das war das erste Spiel in der neuen Cannstatter Kurve, ne?
Genau, richtig.
Ja.
So sieht's aus. Und das hat sich jetzt so ein klein wenig wiederholt durch das 5:1 gegen die, ja, in großen Teilen meiner Ansicht nach bemitleidenswerten Kleeblätter aus Fürth. Ist ein Spiel, wo ich sage, also das ist schon zu hoch ausgefallen irgendwo, ja, weil der Gegner über weite Strecken meines Erachtens nicht konkurrenzfähig aufgetreten ist. Ich kann mich da unter anderem an Herrn Bauer erinnern, an dem ich mehrmals bei seinen bemitleidenswerten Versuchen irgendwie Fußball zu spielen zugeschaut habe. Der hat, glaube ich, 3 Tore verschuldet, direkt sogar. Ja, ist schwierig, also wirklich schwierig einzuordnen. Ist natürlich schön, ganz klar, wenn du mit so einem Sieg startest, Fans wieder da, ja, nach anderthalb Jahren, zumindest mit 18.009 waren es, glaube ich.
Ja? Sowas, ja.
Ja, sowas in der Richtung. Oder 18.109, ja, da hätte auch mal jemand die 17 Leute heimschicken können, aber egal. Ja, das ist ein Spiel, wie es natürlich, wie du es dir vorstellst, wie du es dir malen wollen würdest als Fan, aber wahrscheinlich auch als Verantwortlicher, oder wie siehst du es?
Ich sehe es vor allem so, dass ich wirklich wahnsinnig erleichtert bin, weil wir auch in den Wochen davor, ich weiß, du weniger, ich ein bisschen mehr, immer so ein bisschen darüber gesprochen haben, boah, undankbare Aufgabe, Aufsteiger, erstes Spiel daheim, musst du eigentlich gewinnen, oder dieser sogenannte Pflichtsieg, von dem man eigentlich ungern spricht, aber der es halt dann doch ist, wenn du eine Mannschaft wie Fürth hinter dir lassen willst, musst du sie schlagen. Dass das dann dem VfB gelungen ist, top, dass es dem VfB auch so eindrucksvoll gelungen ist, finde ich noch bemerkenswerter. Und ja, also es sind noch 33 Spieltage zu spielen. Das geziemt sich nicht, würde ein großer Philosoph sagen, hier schon große Schlüsse zu ziehen. Aber wenn man beim VfB 5-1 verliert, sieht es schlecht aus mit Klassenerhalt, habe ich mal nachgeschaut. Da gab es mal ein Spiel, ich meine, gegen Hannover und dann gegen Schalke letztes Jahr. Also wenn der VfB dich 5-1 wegmacht, dann musst du gucken, dass du irgendwie drin bleibst. Die Fürther werden ein schweres Jahr haben, das wissen sie selbst, das haben sie auch gesagt. Dass der Unterschied so eklatant ist, hat mich natürlich zu der klassischen Frage verleiten lassen, war jetzt der VfB so geil oder war Fürth so schlecht? Und ich glaube, wahrscheinlich ist es wieder so ein bisschen beides irgendwie, ne?
Ja, wie so oft, Chris, liegt die Wahrheit in der Mitte, ja? Get your Bullshit Bingos ready. Das ist natürlich schon so, dass es Fürth eigentlich die ersten 20, 25 Minuten gut gemacht hat. Die sind so aufgetreten, wie sie eben auftreten. So sind die aufgestiegen. Ja, das ist ein stringenter, zielgerichteter, zielorientierter, nach vorne orientierter Fußball. der eben einen gewissen Qualitätsrahmen hat, aufgrund des Spielermaterials, das sie zur Verfügung haben. Aber der Trainer Stefan Leitl, den mag ich eigentlich, der macht es ordentlich, lässt einen ordentlichen Ball spielen. Und dann hast du aber irgendwann gemerkt, dass beim VfB Stuttgart, was ins Rollen kommt, hat vielleicht auch was mit Philipp Clement zu tun gehabt, der natürlich eine andere Art von Fußball spielt als Atta Karasor. Das heißt, anstatt dass du eine klar strukturierte Doppel-Sechs hattest mit einem defensiven Part und einem eher offensiven Part, nämlich defensiv Atta, offensiv der neue Kapitän Wataru Endo, waren es eben plötzlich zwei Offensive. Ja, da kam einfach mächtig Druck aus der Mitte, aus dem Maschinenraum. Und dann hast du natürlich auch gesehen, dass den Fürthern irgendwo qualitative Grenzen gesetzt sind und der VfB individuell deutlich besser besetzt ist. Und so haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben, nach und nach. Und glaube ich, mit dem 2:0 war schon der Dosenöffner. Und Trainer Leitl hat es dann, glaube ich, auch relativ konsterniert vor dem Mikro nach dem Spiel gesagt, mit dem 3:0 war das Ding durch. Ja. Und dann kommen wir zum eigentlich interessanten Part vom Spiel, nämlich dass der VfB Stuttgart einfach nicht aufhört. Ja, also was wir ja oft gesehen haben, historisch gesehen, ja, jemand, der den VfB Stuttgart schon lange Zeit verfolgt, hat schon oft gesehen, dass sich die Mannschaft, wie sie denn auch immer zusammengestellt war, in solchen Situationen eher mal den bequemeren Gang eingelegt hatte. Ja, und das war diesmal halt nicht der Fall und dann kommt so ein Spiel mal raus.
Das finde ich eigentlich das Beeindruckendste. Also wir kennen das oft, du hast es angesprochen, oder auch mal ein 1:0, eine knappe Führung und dann eher so ein bisschen dieses, komm, wir ziehen uns jetzt zurück und verwalten das Ganze. Es gab einen Moment in diesem Spiel, das hat auch Stefan Leitl gesagt, wo das Ganze ja kippen hätte können, ist vielleicht zu viel, aber wo es ein bisschen in die andere Richtung hätte gehen können, das war direkt nach der Pause. Als Konstantinos Mavropanos kurz vor der Linie klärt. Wenn es da 2:1 steht, habe ich mal gespannt, wie das weitergeht, aber die Tatsache, dass der VfB das dritte nachlegt, das vierte nachlegt und selbst auch nach dem Schockmoment um Mosanko, über den wir gleich auch noch sprechen werden, aber selbst auch nach diesem Moment nicht irgendwie sich groß beeindruckt zeigt, sondern weitermacht, das fünfte Tor schießt, das ist schon, das kennt man so vom VfB gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Zumindest ich auch, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder so mindestens 10 Jährchen zurückschauen, wo das mal der Fall gewesen ist. Und da ist mir dann wirklich in dem Fall auch egal, ob der Gegner Greuther Fürth oder Bayern München heißt, weil das hat was mit der Mentalität der Mannschaft zu tun, ja. was die Mannschaft ausmacht. Das ist auch das, was Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt hat. Der hat gesagt, man sieht, dass diese Mannschaft als Gruppe funktioniert. Und das finde ich eben gut zu sehen. Dann fällt halt noch einer aus. Dann muss Atta Karasor früh raus. Dann haben wir die schlimme Szene um Sanko. Und es geht trotzdem weiter. Und es gibt trotzdem jemanden, der in die Bresche springt. Und aus Gegnerperspektive, wenn ich jetzt den VfB aus der Distanz betrachten müsste, in irgendeinem Bundesliga-Podcast mit Blick auf einen anderen Verein, würde ich denken, was ist denn los beim VfB? Ist ein Fass ohne Boden. Da verletzt sich der eine, der nächste, der dritte. Und es kommen immer Spieler nach, die Leistung bringen. Und das ist schon, gebührt sozusagen der größte Respekt auch vor dem Trainerteam.
Das ist richtig, kann ich so unterschreiben, hat aber noch, finde ich, eine zweite Ebene, genau dieses Thema. Und das ist die Ebene, über die mir bisher im Nachgang zu dem Spiel am wenigsten gesprochen wurde. So, ob das jetzt, sage ich mal, überregionale Medien sind oder auch, ob das wir waren. Wenn ich, das haben vielleicht der ein oder andere gesehen, der den Mein VfB-App nutzt, da ist ein Video drin mit den Kollegen Preis und Schumacher, die das Spiel quasi nachbereiten. Und da wird dann gesprochen über der war gut und der war super und das war toll. Aber was nicht zur Sprache gebracht wurde, ist das Thema Automatismen. Du siehst jetzt nach 1,5 Jahren und 3 Transferphasen Matarazzo, Mislintat, dass da Dinge greifen. Und dann ist es egal, wer auf dem Platz steht. Ja, du kannst es vielleicht noch mit einer höheren Qualität ausführen, wenn da vorne drin anstatt Ali G halt die österreichische Giraffe rumturnt oder also Sascha Kalajdzic spielt oder eben auf der oder dieser Position vielleicht jemand, der noch individuell besser ist, spielt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Truppe funktioniert wie eine gut geölte Maschine und das ist wirklich hochinteressant und das kommt von meinem All-Time-Lieblingsthema Kontinuität. Hast du Kontinuität auf Entscheiderposition, hast du die größtmögliche Chance auf Erfolg und, sag ich mal, etwas, was erwachsen kann. Ja, der VfB Stuttgart ist jetzt in einer Schwellensituation, wie es, glaube ich, ohne mich jetzt allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen, das letzte Mal 2006, 2007 war, als dann später der Titel stand. Ich will jetzt nicht davon reden, dass der VfB Stuttgart Titelkandidat ist, um Himmels Willen, im Gegenteil. Aber es ist eine Situation gegeben, wo alle Rädchen ineinander greifen, wo das bestmögliche Biotop für die einzelnen Spieler da ist, sich zu entwickeln, ihre Top-Leistung abzurufen. Daraus kann wirklich was erwachsen. Ich bin der Meinung, dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist, aber die Basis, eben diesen Weg so erfolgreich wie möglich zu gehen, die ist so gut wie lange nicht.
Was ich ganz wichtig finde, auch an der Stelle, so ein bisschen dein Lieblingswort ist Kontinuität. Mein Lieblingswort ist ein bisschen Demut immer über, glaube ich, all die Jahre, in denen wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und auch nach dem 5-1 gegen Fürth habe ich diese Demut bei den Protagonisten wahrgenommen. Beispielsweise bei Marc-Oliver Kempf, den wir am Wochenende einfach mal zum Spieler des Spiels gemacht haben, auch wenn es 5 andere hätten sein können, aber 2 Tore und hinten sehr gut für Stabilität gesorgt, das war dann schon auch gut. Marc-Oliver Kempf hat nach dem Spiel am Samstag gesagt, wir brauchen jetzt, genau wie du gesagt hast, wir brauchen jetzt gar nicht denken, dass wir jetzt alles von selbst geht, dass wir abheben. Wir haben schon am Freitag ein schweres Spiel in Leipzig. Wir wissen auch, dass das die ganze Saison über nicht so laufen wird. Wir freuen uns jetzt. Das ist schön, dass wir gewonnen haben. Aber wirklich, wie kaufen können wir uns davon nicht. Und wir müssen einfach so weitermachen. Und da merkst du einfach schon dieses Mindset in den Spielern, die wirklich direkt nach Abpfiff, wo wir das wissen, da auch von Marc-Oliver Kempf wissen, dass er nach dem Spiel gerne auch noch ein bisschen in der Hitze der Nacht noch Dinge manchmal auch sagt und einer ist, der auch wirklich auch konkreter wird in Interviews nach dem Spiel. Aber wenn selbst er das wirklich auch schon fast automatisiert sagt, je, wir können uns davon noch nichts kaufen, wir müssen weitermachen, macht mal langsam, es ist erst der erste Spieltag, dann heißt das schon viel. Und diese Mischung, ich glaube, diese Kombination aus Kontinuität einerseits auf Entscheiderebene, aber auch auf der sportlichen Ebene und Demut, und zwar nicht nur auf Verantwortungsebene sozusagen bei Mislintat, Matarazzo, sondern auch bei den Spielern. Wenn das die Spieler leben, diese Demut, dann hast du beste Voraussetzungen. Und vor allem, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wir schauen nachher noch auf das Spiel in Leipzig, aber selbst wenn das dann schief geht, selbst wenn das 3-0 schief geht, dann lässt sich diese Mannschaft nicht von diesem Weg abbringen. Und das ist das Wichtigste und das ist eigentlich der einzige Weg, wie du ja dauerhaft erfolgreich sein kannst.
Wollen wir noch mal einen Experten zu Wort kommen lassen, der uns erklärt, wie denn das aus Datensicht gelaufen ist, was wir da am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Arena beobachten durften.
Na sicher, dafür haben wir ihn ja.
Der VfB Stuttgart grüßt nach dem ersten Spieltag von der Tabellenspitze. Mit einem 5:1 fertigten die Schwaben den Aufsteiger aus Fürth ab und feierten den höchsten Auftaktsieg der VfB-Historie in der Bundesliga. Zudem gewannen die Stuttgarter erstmals seit 10 Jahren wieder am ersten Spieltag einer Bundesliga-Saison. Beachtlich an diesem Torfestival ist, dass nicht zwingend damit zu rechnen war. Zwar war die Favoritenrolle im Duell mit dem Aufsteiger klar verteilt, jedoch fehlten dem VfB allerhand Stammspieler, angefangen bei den Topscorern der Vorsaison Kalajdzic und Silas. In der Saisonvorschau ging es genau darum, kann der VfB seine Stärken nach Standards erneut in die Waagschale für diese Spielzeit werfen? Ist die Mannschaft in der Lage, gegen tiefstehende Gegner Positionsangriff zu treffen? Und was ist, wenn Kalajdzic mal fehlt, kann Sosa noch andere VfB-Kicker mustergültig bedienen? Die Fragen konnten nach dem ersten Spieltag zur Freude aller VfB-Fans bejaht werden. Die Stuttgarter trafen auch in Abwesenheit des österreichischen Stürmers zweimal nach ruhenden Bällen. Marc-Oliver Kempf avancierte mit einem Doppelpack zu einem der 4 Matchwinner am ersten Spieltag. Bei 3 VfB-Toren lieferte Sosa die Assists. Darüber hinaus war der Flügelspieler an allen 5 Toren der Schwaben mit einer Aktion beteiligt. Neben Erling Haaland, also der Spieler des ersten Spieltags. Und es mussten eben die Spieler zu überzeugen, die letzte Saison selten bis gar nicht zum Zug kamen. Philipp Förster lieferte einen Assist, gab 6 Schüsse ab und 11,7 Kilometer Laufleistung sammelte er ebenfalls, jeweils Topwert beim VfB an diesem Spieltag. Philipp Clement ebenso von der Bank gekommen, mit einem Tor aufgefallen, aber insgesamt auch an 3 Treffern beteiligt gewesen. Und dann wäre noch Al-Gadoui, der Kalajdzic-Vertreter, traf einmal und lieferte einen 4-Assist. Nimmermüde präsentierte sich auch Wataru Endo. Der neue VfB-Kapitän stand nach seinem Einsatz bei den Olympischen Spielen ohne nennenswerte Sommerpause direkt wieder in der Startelf der Schwaben. Die Bilanz, 1 Tor und natürlich die meisten gewonnenen Zweikämpfe beim VfB, 16 Stück. Am kommenden Spieltag reist der VfB Stuttgart nach Sachsen und kann RB Leipzig den Saisonauftakt endgültig vermiesen. Vorausgesetzt, man kann die Offensivpower auch gegen den Champions-League-Teilnehmer auf den Platz bringen. Insgesamt 30 Schüsse gab der VfB gegen Fürth ab. In der Vorsaison gab nur der FC Bayern München einmal mehr als 30 Schüsse ab. Stuttgarts Topwert lag bei 27. Das gelang am 15. und am 18. Spieltag. Und am Freitagabend ist auch Kalajdzic wieder mit von der Partie.
Vielen herzlichen Dank in die Hauptstadt. Steffen Görsdorf, unser Datenexperte, begleitet uns auch in dieser Saison wieder und blickt regelmäßig zurück auf die vergangenen Spiele des VfB, um das alles mal ein bisschen datenmäßig abzurunden. Und auch da wurde klar, das war eine dominante Nummer. Viele Spieler, die wirklich gute bis sehr gute Leistungen gebracht haben. Da ist auf jeder Position Qualität, die sich momentan auch auszahlt und auszeichnet beim VfB. Und doch, Spitzenreiter hin oder her, es ist einfach nur eine schöne Momentaufnahme und mehr nicht.
Ja, du hast da eigentlich alles schon dazu gesagt. Ich kann das nur wiederholen. Deswegen habe ich auch vorhin gleich den Einschub gebracht. Ich will um Himmels Willen hier nicht von Titeloptionen oder sonst was reden. Im Gegenteil, ja. Mitnehmen, abhaken, drauf aufbauen. Freitagabend kommt eine Messlatte. Das ist Bundesliga-Benchmark. Da wird man dann sehen, ob der VfL Stuttgart auch in dieser Regalhöhe konkurrenzfähig ist. Ja, Mainz hat es vorgemacht. Kommen wir aber nachher noch dazu. Du wolltest noch über Mo Sanko sprechen. Müssen wir natürlich, logisch.
Ja, müssen wir. Und da kann ich dir sagen, einer der ganz extremen Momente, die man, glaube ich, nicht nur als Reporter, sondern auch als Fan miterlebt im Stadion. Das war also wirklich von Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. Das war alles dabei. Ich erinnere mich, ich saß auf der Pressetribüne neben mir, Marco, und wir sehen diese Szene in der 66. Minute, wie Mo Sanko einfach allen davon rennt und einfach nur noch den Torwart vor sich hat. Und du weißt genau, und es lief alles in Bruchteil von Sekunden ab. Aber Marco und ich haben uns angeschaut und wir haben gewusst, wenn das Ding jetzt reingeht, dann hebt das Stadion ab. Also wenn Mo Sanko das Ding reinmacht und steht 5-0, dann eskaliert das komplette Stadion, ja. Und es kam halt alles ganz anders. Und binnen Sekundenbruchteilen entscheidet sich, um es mal zuzuspitzen, ob du gerade als Youngster reinkommst und dein erstes Bundesliga-Tor schießt oder möglicherweise ja, dauerhaft vielleicht sogar deine Profikarriere in Gefahr ist bei dem, was man gesehen hat. Ich habe mir die Zeitlupe nach dem Zusammenprall mit Sascha Burchert genau einmal angeschaut und dann hat es mir gereicht. Das war ein wahnsinniger Moment. Auch im Stadion mit den Zuschauern, die sofort Fingerspitzengefühl bewiesen haben, mit Standing Ovations Sanko aus dem Stadion begleitet haben, wie er auf der Trage hinausgebracht wurde. Das ist für mich auch 5-1 hin oder her mehr als nur ein Wermutstropfen, weil das halt schon ein großer Knacks war. Für Mo Sanko persönlich, wir kennen die Diagnose mittlerweile auch nur so von dem, was wir wissen. Also am Sonntag wurde dann kommuniziert, schwere Knieverletzung. Das ist alles und nichts. Aber die Tatsache, dass allein in dieser Pressemitteilung sozusagen gar nicht genau benannt wurde oder werden konnte oder werden sollte, was denn nun kaputt ist an Bändern, was denn nun mit den Knorpel- und Meniskusbereich ist, das lässt schon sehr, sehr tief blicken. Und auch wenn man mit Sven Mislintat sich unterhalten hat, direkt am Samstag nach dem Spiel, aber auch noch am Sonntag, da hat man schon gemerkt, das hat ihn schon auch sehr mitgenommen. Wie ging es dir da?
Ich habe es zum Glück nicht gesehen, also nicht en Detail. Ich saß in der Untertürkheimer Kurve, also weitestmöglich weg von der Situation und habe dann auch in den, sag ich mal, Nachdrehern, die man sich so reintun kann in verschiedenen Mediatheken, YouTube, The Zone, whatever, darauf geachtet, die Szene nicht genau zu sehen. Was ich erfrischend fand, fiel mir auf, bei The Zone war es, glaube ich, die haben es erst gar nicht gezeigt.
Ja,
also aus Rücksichtnahme sozusagen. Wenn man sich dann nochmal an die EM zurückerinnert, die Eriksen-Situation, als das der World Feed von der UEFA produziert, da halt draufknallt ohne Ende, ja, und hier möglichst nah und Close-up und tralala, ja, bis dann eben die Mannschaft diesen Kreis um ihn gebildet hat, fand ich das gut. Ich meine, man hat doch ein bisschen detaillierter was gelesen. Ich glaube sogar bei uns, nämlich, dass es eben eine Kapselverletzung sowie Außenbänder wohl hauptsächlich betroffen sind, also nicht die Kreuzbänder. Anyway, das Knie ist erstmal hin. Ja, logisch. Zum Glück für Mo Sanko zwei Dinge. Erstens medizinischer Standard. Also vor, sag ich mal, 15 bis 20 Jahren war es in der Situation ein Karriereende. Punkt. Da war die Medizin nicht so weit. Ja. Und das Zweite ist halt sein Status quo, sowohl körperlich, aber vor allem mental. Also ich habe den Jungen jetzt intensiv beobachtet, seit er hier ist, mehrfach mit ihm gesprochen, kenne das oder weiß das, was die Trainer und die Betreuer und die Begleiter über ihn sagen, hinsichtlich Professionalität, Einstellung zum Beruf, körperlich schaffen, das Schaffen von körperlichen Voraussetzungen. Und insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass der Junge zurückkommt. Im Gegenteil, es gab letztes Jahr im Training eine Situation, die hat ihn auch 3-4 Wochen gekostet. Da ist er quasi bei einer Bewegung im Training hat sich aus seinem Knie durchgedrückt, war dasselbe, auch das linke, quasi die Überstreckung der Kniekehle. Da war nichts ab, aber es war kurz davor und da hat er auch so 3-4 Wochen gebraucht, diese Situation wieder aufzuarbeiten, wieder in Match-Fitness zu kommen, um dann weiter zu spielen. Hat er dann auch geschafft, danach auch wieder seine Tore und Einsätze gehabt. Und da haben mir mehrere Leute, die die Situation gesehen haben, gesagt, wäre der junge Mann nicht so physisch aufgestellt, wie er es eben ist, wäre da schon alles durch gewesen. Ja? Und insofern glaube ich, dass das sich gut ausgeht, natürlich seine Zeit brauchen wird. Ich denke, wenn wir irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr, ja, wenn die ersten Maiglöckchen ihre Köpfe aus dem Boden strecken, den Mo mal wieder in einem Testspiel vielleicht sehen, ja, dann ist das schon gut.
Es wäre ihm und dem VfB so zu wünschen, weil allein wenn einige Szenen schon das Potenzial aufblitzen lassen von einem Spieler, und das war eben jetzt in der Szene, das war auch bei diesem 5-0 in Berlin, das sind Kleinigkeiten, aber da siehst du einfach, was in so einem Spieler drinsteckt. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, hat Sven Mislintat hat auch gesagt. Er hat gemeint, der schafft das, der kommt da zurück, vielleicht sogar stärker als zuvor. Das wäre ja wirklich eine tolle Geschichte. Zuerst gilt es aber eben einfach, ihm alle Zeit der Welt zu geben. Da ist die Operation jetzt dann der lange Weg zurück. Wo ich dann einfach noch eben hoffe, ist, dass sozusagen immer, also mit meinem rudimentären physiotherapeutischen Wissen, wenn ich halt Knorpelschaden oder Knorpelgeschichten höre, dann weiß ich immer, das kann was Dauerhaftes sein, was du nie so ganz loskriegst. Und dann hoffe ich natürlich noch viel mehr, dass die psychische Komponente wieder so weit stabil ist, als eben, wenn du nochmal in so eine Situation kommst, in einem vollen Stadion allein auf den Torhüter zuzulaufen, halt eben diese Flashbacks,
die kommen. Ich habe das in der Regionalliga, da ist halt dann keiner. Ja, das war in der Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da war ein bisschen Presse zugelassen und halt die Staffs und die Mannschaften. Ich habe diese Situation, glaube ich, letzte Saison 7 oder 8 Mal gesehen von ihm. 7 Mal hat er getroffen. Einmal war der Torwart halt besser oder der Winkel zu spitz oder was auch immer. Und das war jetzt das erste Mal, wo es schief ging. Ich glaube, wie gesagt, ich das ist ein Stück weit vielleicht anmaßend, aber ich meine, ihn gut genug einschätzen zu können, dass ich ein mentales Rückbleibsel dieser Situation komplett ausschließe. Und was das Körperliche angeht, was das Physische angeht, ich meine, das ist nicht Carlos Mané. Ja? Carlos Mané hat Hemmet, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Ja? Da hast du halt den Pustest der an und dann fällt er um. Und das ist halt bei Mo Sanko nicht der Fall. Da sind alle Voraussetzungen da. Er geht jetzt zu Experten. Also wenn ich den Sven Mislintat richtig verstanden habe, wird er nicht von dem Stuttgarter Ärzte-Team operiert, sondern er geht zu Leuten seines Vertrauens. Er wird das macht der VfB Stuttgart ja bei allen seinen Rekonvaleszenten. Das wird bei ihm genauso laufen. Das heißt, er wird seine Zeit bekommen. Er wird in die Heimat gehen können, im vertrauten Umfeld große Teile dieser Reha absolvieren, dann immer wieder nach Stuttgart kommen. Und so wie das Team drauf ist und die Mannschaft drauf ist, hat man ja auch gehört, ja, das Erste, was sie nach dem Spiel gemacht haben, war nicht die große Kabinenfeier, sondern die haben erstmal gefragt, wie es Mo geht, ja, und haben Kontakt gesucht. Und genauso wird die Reintegration ablaufen, wenn er denn eben zurück ist. Und wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, nur Zeit muss man einfach einplanen. Und die wird er benötigen, weil sonst bleibt vielleicht doch was zurück. Und das wäre ihm natürlich nicht zu wünschen, so ganz am Anfang einer verheißungsvollen Karriere.
Definitiv. Und wenn es aber eine Geschichte gibt, die auch Mo Sanko Hoffnung machen kann, dann ist es die von Sascha Kalajdzic, der mit einem ähnlich demolierten Knie lange weg war, auch einen langen Weg zurück hatte und auch stärker als zuvor zurückgekommen ist. Also es geht. Wir drücken ihm alle Daumen. Gute Besserung auch an der Stelle. Und sprechen jetzt über Sportsfreund Borna Sosa, der ja jetzt doch noch Nationalspieler werden wird, wie ich gelesen habe, wie ich den kroatischen Gazetten entnehmen konnte, Philipp.
Zlatko Dalic ist ein Weichei.
Sagen die einen sagen so, die anderen sagen so.
So sieht's aus, richtig, genau. Nein, aber der Nationaltrainer hat ja schon durch die Blume, zwischen den Zeilen, wie man das nennen möchte, schon als es die Posse rund um die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft vor der EM gab, im Nachgang dann durchblicken lassen, dass eigentlich alle Türen offen stehen. Und so wie der Vize-Weltmeister, tut mir leid, Chris, bei dieser Europameisterschaft aufgetreten ist, gibt es da auch jede Menge Handlungsbedarf, zumal auf dieser Position, aber auch auf vielen anderen. Ja, also ich war teilweise erschrocken, was sie da gekickt haben. Und da ist das Feld, glaube ich, bestellt jetzt für einen der besten Vorbereiter Europas. So muss man es ja mittlerweile sagen. Das ist nicht nur in Deutschland so, dass Borna Sosa die Messlatte darstellt für sogenannte Wingbacks, was Vorbereitungen angeht, was aber auch Dinge wie Laufleistung beispielsweise angehen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Er hat richtig hingelangt. Ich glaube, die zweite war es, wo das Teil den Ball noch so vor der Auslinie wegkratzt. Da habe ich gedacht, also wie kriegst du da noch eine Flanke hin, ja? Wie kriegst du das so hin, dass der noch mit dem nötigen Effet und dem nötigen Speed reinkommt? Und ich meine, der Marc musste ja zweimal nur einfach seine Birne da reinrammen, ja? Die Dinger haben ja danach, also ich habe mit Leuten zusammengekickt, die konnten nicht so stark schießen, ja? Wie Marc Kempf in diesen beiden Situationen geköpft hat.
Ja, ja, also
das hängt halt auch mit der Flanke zusammen. Also so richtig, die muss halt kommen, die braucht den richtigen Effet, die braucht den richtigen Winkel und, ja? Und das scheint Borna Sosa momentan echt im Schlaf hinzubekommen. Ja, ich bin sehr froh. Kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, ihn in meiner Kicker Interactive-Truppe zu haben dieses Jahr, ja?
Na, sowas. Ja, es ist einfach eine gute Geschichte. Auch das ist wieder so eine Sache, die zeigt, Dinge können, auch wenn sie irgendwie mitunter wirklich sehr kompliziert scheinen, dann doch noch ein gutes Ende finden. Und so ist es bei Borna Sosa gewesen. Wir müssen das nicht alles aufrollen, aber die Tatsache, dass er nominiert ist, ist toll. Und wo ich gespannt bin, ist, also erstmal ist auch hier wichtig, dass er möglichst jetzt verletzungsfrei bleibt, dann möglichst verletzungsfrei zur Nationalmannschaft reist, dass er übrigens auch ebenso verletzungsfrei dann wieder zum VfB zurückkommt. Das ist natürlich wichtig. Die Spiele sind aber nicht ohne, denn die Kroaten spielen in diesem Mini-Zyklus im September in Russland, in der Slowakei und daheim gegen Slowenien. Das ist nicht ohne. Ich gehe davon aus, dass er zum Einsatz kommen wird. Und dann bin ich halt gespannt. Und da ist Zlatko Dalic gefragt, inwieweit das halt vom System her passt. Denn, du hast es schon richtig angesprochen, Diese Position des Wingbacks, des modernen Wingbacks, ist in der kroatischen Nationalmannschaft jetzt noch nicht so etabliert.
Richtig.
Übrigens hat
er wird Viererkette spielen, Dalic. Der wird Viererkette spielen.
Ja, genau.
Und das heißt dann für Borna, er hat, sag ich mal, überproportional mehr Defensivaufgaben, weniger den Ball, weniger Raum vor sich und. Ja, das wird dann schon spannend.
Definitiv. Wir werden das beobachten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das auch bei dem einen Heimspiel vor Ort beobachte, aber das ist eine andere Geschichte.
Oh la la.
Weil 7. September mit meinen Urlaubsplänen durchaus sich überschneiden könnte. Aber das ist steht auf einem anderen Blatt Papier. Falls was gibt, Philipp, dann berichte ich dir einfach.
Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass wir hier in diesem schnuckeligen kleinen Podcast die Absprache getroffen haben, in diesem Herbst nach Rijeka zu gehen, um das ein oder andere Kaltgetränk plus Fußballspiele zu sehen, aber ja.
Gut, ja, ja. Läuft uns ja nicht weg.
Geh du ruhig mal alleine, ja. Geh du ruhig mal alleine.
Das ist also die nächste Personalie gewesen. Und dann haben wir, es ist ja August, vergessen ja viele gerne, die Transferphase ist noch da, das Fenster ist noch offen. Da hat sich dann wirklich auch noch ein bisschen was getan beim VfB Stuttgart. Und zwar auf der Zugangsseite und auch auf der Abgangsseite. Auch da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, immer wieder was Neues. Mit den Kollegen Carlos Ubina und Marco Schumacher im Stadion gewesen und haben gedacht, so, wir haben auch schon vieles erlebt, aber die Vermeldung eines Neuzugangs am Samstag um 19:30 auch noch nicht. Das war natürlich den Umständen geschuldet, rund um den Transfer von Enzo Mio von der AS Monaco. Übrigens auch an der Stelle sage ich es gerne nochmal, es ist die AS Monaco und nicht der AS Monaco. Ja, an jeden, der das da draußen, da bin ich ja pingelig bei sowas, Philipp.
Also du siehst mich hier den Zeigefinger heben, ich muss dich sehr loben, ich verfolge das ja aus der Ferne, weil ich bin immer noch in Elternzeit. Ja, ich werde jetzt die Podcast-Aufnahmen wieder machen und freue mich dann am 1. September wieder in den Dienst einzusteigen, aber ich war äußerst positiv überrascht, als ich auf unsere Seiten geschaut habe, die Tage, und da gelesen habe, die AS, ja, die
Es ist halt auch schon spät, Philipp.
Association Sportif, dankeschön. Ist schwierig, ja. Für mich als Nicht-Französisch-Kenner ist das schwierig. Jedenfalls ich finde das sind die kleinen Details, auf die es mir ankommt irgendwie, ja. Ich mag das auch nicht, wenn man vom FC Arsenal spricht oder so. Ja?
Oder von Arsenal London, noch schlimmer.
Ja, 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 genau. Gut, wir schweifen ab. Wo waren wir hängen geblieben? Ach so, ja, genau.
Beim Neuzugang.
Niemand wusste so genau, ist das jetzt die Transferphase des VfB Stuttgart oder schon der Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz, weil beides ist ungefähr gleich langweilig gewesen, ja, oder ist gleich langweilig, aber dann kam plötzlich der Schuhmacher um die Ecke und schreibt was von einem jungen Franzosen aus Monaco, der vielleicht den Weg hierher finden könnte. Mittlerweile hat er diesen Weg gefunden und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Spieler einschätzen soll, weil ich kenne ihn schlicht nicht. Ja, ich habe mir natürlich mittlerweile das ein oder andere angeschaut, seine Vita beispielsweise und natürlich diese üblichen YouTube-Highlight-Clips, wo auch ich bei der SV Eintracht, wenn du meine 10 Jahre da nimmst, kann ich mir auch so einen 2-Minuten-Clip zusammenschneiden, wo ich gut aussehe. Insofern, schwierig. Positionsprofil gefällt mir und ansonsten ist das natürlich das, ich will fast schon sagen, Schema F, ne? Junger Franzose, top ausgebildet. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass der Kollege Kovac keine Verwendung für so einen Spieler hat. Der VfB hat die, das ist gut. Der passt, glaube ich, hier rein von seinen Fähigkeiten, die er mitbringt, von seinem Profil, wie gesagt. Drive nach vorne, technisch stark, die berühmte Polyvalenz, ja, kann im Mittelfeld eigentlich offensive Sechser, Achterrolle, Zehnerrolle, von mir aus kannst du auch noch auf den Außen stellen, ja, wahrscheinlich, wenn er den Speed hat. Insofern, ja, taugt mir das. Allzu viel hat er auch nicht gekostet, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Nee, also auch gerade, weil du es angesprochen hast, Niko Kovac hätte ihn jetzt schon auch gerne behalten. Also jetzt nicht so, dass er ihn zwingend irgendwie loshaben wollte, ganz im Gegenteil, sondern die AS Monaco hätte gerne noch ein Jahr mit ihm gespielt und ihn auch eingesetzt. Aber der VfB wollte Nägel mit Köpfen machen und wollte den Spieler verpflichten. Und dann hat man auch in Monaco mit sich reden lassen. Die Ablöse soll bei ungefähr 1,5 Millionen Euro liegen, nach all dem, was wir so in Erfahrung gebracht haben. Und das war dann die Summe, wo sich dann beide Vereine darauf einigen konnten, zu sagen, okay, Monaco gibt ihn ab und der VfB holt ihn. Und dann ist er eben schon am Freitag, meine ich, auch zum Medizincheck in Stuttgart gewesen. Und das ist dann natürlich auch nicht jedem unverborgen geblieben, sodass dann die Geschichte dann eben halt auch für diese so ungewöhnliche Zeit, Samstag 19:30 kommuniziert wurde, was für mich, um die Geschichte ganz kurz abzurunden, dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, der Letzte war in diesem Stadion, neben irgendwie dem Platzwart, der sich noch irgendwie um den Rasen gekümmert hat. Ich bin froh, dass ich an dem Abend um nach 20 Uhr noch aus dem Stadion rausgekommen bin.
Dann bist du raus und wie Lucky Luke einsam in den Sonnenuntergang geritten, ne? So hast du es gemacht. Ja, nee, also wenn ich den Sportchef richtig verstanden habe, dann hat der junge Mann kam am Freitag an, hat wohl Samstagmorgen dann tatsächlich den finalen Checks durchlaufen und dann hat sich wohl das ein oder andere noch hingezogen, ehe dann von Markus Rütt das Signal kam, ja, passt jetzt alles, jetzt können wir es fix machen. Ich glaube, da war das Spiel schon so nahe, ohne das jetzt zu wissen, glaube ich, dass der VfB Stuttgart das gerne seinen Fans schon vor dem Spiel präsentiert hätte. Aber wie es dann so ist, Paperwork, 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 da hat sich dann halt noch irgendwas hingezogen, ja. Und irgendwelche Details mussten noch abgestimmt werden. Ein paar Faxe sind hin und her geflogen. Ich weiß nicht, faxt man heute noch?
Ich glaube nur in Köln.
Ja, ja. Entschuldigung. Erik Maxim Choupo-Moting, ja, war doch dieser berühmte Fall, glaube ich, oder? Wo das Fax eine Minute zu spät. Ja. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Ja, also wie gesagt, wir werden das beobachten, wir werden das einschätzen dann auch. Und das wird, so wie ich wiederum den Sportchef verstanden habe, relativ bald passieren. Denn der junge Mann, wie gesagt, hat bei Monaco auf Top-Level trainiert, war da fester Teil der ersten Mannschaft und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit anderthalb Jahren. Das heißt, das ist jetzt kein Spieler wie ein Moussa Cissé, den man zu Frank Fahrenhaus packt oder ein Alou Kouhol, der dann da hingeht und sagt, du, wir bauen dich jetzt mal auf, du guckst dir jetzt mal an, wie man in der Regionalliga auf die Socken bekommt und dann sehen wir mal in einem halben Jahr weiter, sondern der wird sofort in der Lage sein, Einsätze zu bekommen und ich glaube nicht, dass es am Freitagabend passiert, aber bald, das glaube ich schon.
Wer auch demnächst ein paar Einsätze bekommen soll, allerdings nicht mehr im Trikot des VfB Stuttgart, zumindest in der nächsten Saison, das ist Darko Chulinov. Der ist nämlich, das wurde jetzt an diesem Mittwoch ganz frisch bekannt, für ein Jahr ohne Kaufoption nach Info des VfB zum FC Schalke verliehen bis Juni 2022, soll dort eben in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und trägt dann erstmal Königsblau. Was halten wir davon?
Naja, aus Sicht des VfB Stuttgart ist das ein Deal, der eigentlich nur positive Seiten hat. Ne? Du behältst den Spieler, also gibst dem Verein, dem Aufnehmenden keine Option, sondern er wird halt wieder hier herkommen. Du gibst ihm Spielpraxis, wenn er sich erkämpft und erarbeitet, wenn er auch in Schalke gilt, wahrscheinlich ein Leistungsprinzip, zumindest zu großen Teilen.
Soll in dieser Saison wieder so sein, glaube ich.
Soll wieder so sein, ja. Letzte Saison war es ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, also ich kann da dem erstmal nur Positives abgewinnen. Ja, der Junge ist auch in so einer Schwellensituation, dass er eben möglichst viel Spielzeit in die Beine braucht. Und ich glaube, die EM hat gezeigt, dass er auch dazu in der Lage ist, tatsächlich auf, sag ich mal, Top-Level eine Rolle zu spielen. Ja, ich meine, das war jetzt Nordmazedonien und so weiter. Ja, die haben dreimal auf die Glocke bekommen. Aber, also ich habe, glaube ich, 2 Spiele über 90 gesehen von denen bei der Europameisterschaft. Und da ist mir beide Male positiv aufgefallen, inklusive seinem aberkannten Tor. Also das ist schon so, dass der Junge einfach jetzt Minuten braucht. Und das ist man beim VfB Stuttgart momentan nicht in der Lage, ihm zu garantieren. Insofern ist das okay. Und andererseits, und das ist halt das, was sich auch der Herr Tschulinov von jeden Morgen jetzt sagen muss, wenn er vor dem Spiegel steht: Wenn du es nicht schaffst, in Schalke dich durchzusetzen, Stammspieler zu werden, dann war es halt auch das beim VfB. Ne? Also wenn er das nicht schafft, jetzt dort sich als etablierte Kraft in der zweiten Liga durchzusetzen, dann wird auch der VfB Stuttgart nächste Saison sagen: Okay, Junge, hier hast du nochmal eine Vorbereitung, hast noch einmal 4 Wochen Zeit, dich zu zeigen, und wenn du uns nicht allen Knoten in die Beine spielst, dann war's das und wir suchen dir einen Club. Ja, das, so ehrlich muss man sein. Und ich glaube, das wissen aber auch alle Seiten. Also insofern wäre ich da gar nicht, also ja, das ist halt einfach, that's business. So läuft dieses Geschäft, und ich glaube, da können auch alle Seiten mitleben.
Alter Philipp Meisel, dem habe ich einfach nichts mehr hinzuzufügen, ja. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch irgendwie an einen Halbsatz bringen könnte. So lassen wir das stehen. Darko Tschulinov, wie gesagt, ein Jahr beim FC Schalke 04, vielleicht auch für euch da draußen wieder die Motivation, das eine oder andere Zweitligaspiel zu gucken. Das war bei mir bisher ehrlich gesagt nicht so in dieser Saison, aber schauen wir mal.
Jingle, bitte.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Lange hat man drauf hingefiebert und sich drauf gefreut, zumindest ich für meinen Teil, aber ich glaube, ich kann da auch für viele andere VfB-Fans sprechen und natürlich für die Mannschaft und das Trainerteam. Es geht endlich wieder um Punkte, und zwar bei der U21, bei der U19 und bei der U17. Und wir beginnen heute mal mit der U17. Wir drehen den Spieß einfach mal um. Normalerweise gehen wir von oben nach unten. Heute machen wir es mal andersrum. 1-1 gegen den FC Ingolstadt 04 hat Markus Fiedler mit seiner jungen Truppe am Sonntag 13 Uhr auf die Beine gestellt. Ich wollte es mir eigentlich anschauen, habe es dann aufgrund verschiedenster Gründe leider nicht geschafft, runterzugehen. Man hat mir zugetragen, dass es ein recht solider Auftritt war. Allerdings noch mit jeder Menge Steigerungspotenzial. Und das werden die Jungs dann hoffentlich die nächsten Wochen auch entwickeln, dieses Potenzial. Jetzt geht's weiter mit einem Derby, nämlich Sonntag 14 Uhr, auswärts an der Kreuzeiche, Christian.
SSV Reutling.
Beim glorreichen SSV Reutlingen, so sieht's aus, ja. Die U19, die habe ich gesehen, die waren nämlich das Vorspiel für die Profis gegen Fürth. 12:30 ging es da los im Schliens, und ich muss an dieser Stelle Props an die VfB-Fans aussprechen, die da wirklich zahlreich zugegen waren. Das waren 400 Leute mindestens, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht jedem die Hand gegeben, aber es war verhältnismäßig viel los. Man konnte sich Karten online holen und dann das Spiel auf dem Einser begutachten, und das ging 3-0 für den VfB aus gegen Darmstadt 98. Die ersten 2 Tore von Alexi TBD, Neuzugang FC Toulouse. Der hat, glaube ich, seine ersten 2 Ballkontakte damit verschwendet, hätte ich beinahe gesagt, die Pille ins Netz zu drücken. Ja, 2 relativ einfache Tore. Darmstadt war die ersten 15 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz. Die können froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Und das ist wiederum der Grund, warum der Trainer Nico Willig alles andere als zufrieden war am nächsten Tag. Denn das, was dann passiert ist auf dem Einser, ist das, was beim VfB drüben in der großen Arena danach nicht passiert ist. Die haben nämlich aufgehört nach dem 2-0. Ja? Die waren schnell in Front, haben sich dann, ich will nicht sagen ergötzt in ihrer Führung, aber es war halt einfach deutlich zu wenig. Von Minute zu Minute ist Darmstadt besser ins Spiel gekommen, hat dann irgendwann auch die besseren Chancen gehabt, aber halt nicht die Qualität, diese Chancen dann auch in Tore umzumünzen. Der VfB Stuttgart hat sich in dieser Zeit mehrfach auf seinen jungen Torhüter verlassen. Ich glaube, da stand ein 15-Jähriger im Tor, muss ich nochmal genau nachgucken, aber es war nicht Werdig, und es war auch nicht Kilian Scharner. Und das ist zu wenig gewesen. Also ich will jetzt nicht allzu hart mit der Mannschaft ins Gericht gehen, aber da hat man schon gemerkt, dass es noch gewaltig knirscht. Ja, dass es hier und da wirklich gewaltig knirscht. Da haben sich die Jungs untereinander mal ein bisschen angekackt. Der Trainer draußen wie so ein einsamer Rufer an der Linie gestanden und nichts von dem, was er an Input hat reingeben wollen, kam groß an. Ja, und am Schluss haben sie dann das Dritte gemacht. Aber das Ergebnis, Christian, steht deutlich besser da, als das Spiel es war.
Und das ist eben der Grund, warum man Fußball nicht nur nach den nackten Ergebnissen bewerten sollte. Ja, weil wenn du das liest, ohne das Spiel gesehen zu haben, sagst du, ja, 3-0, easy Nummer, souverän runtergespielt, frühe Tore von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann eben war es halt eben doch nicht so. Und das zeigt, dass es doch auch wichtig ist, sich die Spiele anzugucken. 3-0 hat die U19 gewonnen und 3-0 hat auch die U21 gewonnen am Regionalliga-Auftakt bei der TuS Rot-Weiß Koblenz. War das denn souveräner als das Spiel der U19?
Lass uns doch mal hören, was der Trainer dazu sagt.
Ach so, den haben wir ja auch. Stimmt.
Ja, zum Spiel. Ich möchte es gar nicht so lange ausführen. Ich denke, am ersten Spieltag ist es immer schwierig, so eine Standortbestimmung zu, ja, oder wo man eine Standortbestimmung hat. Und für uns war klar, wir wollten unser Spiel durchdrücken. Ich glaube, es hat uns 20, 25 Minuten in der ersten Halbzeit relativ gut gelungen. Und dann ja, hat der TuS uns da auch das Leben schwer gemacht, wo wir dann eine Phase hatten, auch mit dem 1-0. Wenn da das 1-1 fällt, kann ein Spiel nochmal in eine andere Richtung kippen. Da hatten wir das eine oder andere Mal auch ein gewisses Quäntchen Glück. In der Halbzeit haben wir dann mal zwei, drei Stellschrauben angesprochen, die wir auch umgesetzt haben wollen. Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht. Ja, ich glaube, wir haben die Tore dann auch zur rechten Zeit gemacht und am Ende des Tages bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir hier 3-0 gewinnen konnten, weil es ist nicht selbstverständlich, hier in dieser Höhe zu gewinnen, weil es eine sehr, sehr homogene, emotionale Truppe ist, die auch taktisch viele Facetten drauf hat. Und da haben sie uns vor einige Aufgaben gestellt, die wir gut angegangen sind und auch eine gute Lösung gefunden haben. Zwar nicht immer, aber für den ersten Spieltag bin ich damit sehr, sehr zufrieden und dementsprechend ist das so mein Fazit.
Das war das Fazit von Frank Fahrenhorst, dem Trainer der U21 des VfB Stuttgart. Und übrigens da nochmal eine Quizfrage, die könnte ich aber diesmal auch nicht beantworten. Wann war das letzte Mal, dass der VfB Stuttgart sowohl in der Bundesliga als auch in der Regionalliga die beiden Spitzenreiter nach dem ersten Spieltag gestellt hat? Ich weiß es nicht, Christian. Vergiss es, brauchst gar nicht drüber überlegen.
Aber Antworten von euch da draußen natürlich gerne per Fax oder frankierten Rückumschlag an info@meinvfb.de. Also wer es weiß und sich die Recherchearbeit macht, wird auch in der nächsten Folge dann von uns sehr, sehr lobend erwähnt.
Chiffre 1893. Ich fand, was ich interessant fand an dem Fazit von Frank Fahrenhorst, ich habe ihn jetzt nach dem Spiel nicht gesprochen, aber er hat ungefähr dasselbe mir ins Mikrofon diktiert in der letzten Saison, nachdem die Koblenzer hier waren. Und da hat, da ist die Mannschaft ist besser, als sie durch das Ergebnis dasteht und auch besser, als sie letzte Saison in der Tabelle abgeschlossen hat. Das ist eine relativ unbequeme, giftige Truppe mit einem Trainer, der einen aggressiven Stil spielen lässt. Und da hat sich dann halt in dem Fall einfach auch mal wieder die individuelle Qualität durchgesetzt. Ja, man muss ja nur mal schauen, wer da auf dem Platz stand für den VfB Stuttgart. Und insofern auch da bitte nichts drauf einbilden. Im Gegenteil, sondern das als Ansporn nehmen, es nächste Woche bestätigen wollen und dann die Woche drauf und dann die Woche drauf und dann die Woche drauf. Und das muss jetzt erstmal das Ziel sein. Das gilt für alle vier Mannschaften, die wir hier besprechen. Kommt mal jetzt in die Puschen, ja, kommt in die Gänge, lasst euch die nicht den Honig um Bart schmieren, ja, ums Maul schmieren, sondern versucht das einfach, eure eigene gezeigte Leistung als Ansporn zu nehmen und das nächste Woche einfach besser machen.
Jetzt hast du die Phrase, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, aber sehr geschickt umschifft, mein Freund.
Es hat mich sehr viel Kraft gekostet.
Ja, das merke ich. Das nächste Spiel übrigens, das findet statt am Samstag 14 Uhr zu Hause gegen die TSG Hoffenheim für die U21 in der Regionalliga. Was ist denn so, auch aus den Gesprächen, die du mit Frank Fahrenhorst geführt hast, Philipp, was ist denn die Ambition des VfB 2 in der Saison? Gibt es dieses klassische Saisonziel oder ist es einfach dieses Mannschaft entwickeln, gute Ergebnisse bringen und die Liga souverän halten?
Ja, wir haben da ja, oder ich habe euch ja da vom Bodenseeraum letzte Woche, glaube ich, schon einen Einspieler zukommen lassen, wo ich das so ein bisschen anklingen habe lassen.
Vor zwei Wochen war es, ja.
Vor zwei Wochen. Die sind zu clever und das machen sie auch richtig, um ein klares Ziel zu definieren, zu sagen, wir wollen diesen Aufstiegskampf jetzt mitgestalten. Aber die sind natürlich auch ambitioniert genug, dass sie sagen, okay, letzte Saison waren wir im vorderen Drittel. Und da geht jetzt halt noch was. Ja, also ich denke, auch wenn sie es nicht so klar ausgesprochen haben, irgendwo zwischen Platz 3 und Platz 8 werden sie wohl einlaufen wollen. Aber das die Definition eines, sage ich mal, tabellarischen Ziels ist gar nicht so wichtig. Die Definition eines Entwicklungsziels dagegen schon. Ja, und da haben sie dann schon klare Aussagen getroffen, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann oder lesen möchte. Nämlich, die Mannschaft ist jetzt so aufgestellt, dass sie in den nächsten, sag ich mal, 18 bis 24 Monaten die eigene Stärke entwickeln kann, um dann wirklich Aufstiegskampf dritte Liga zu spielen. Ja, da ist jetzt eine richtige Struktur da, da sind die richtigen Haudegen da, da sind die richtigen Talente da. Man muss nur mal überlegen, wenn ein Ömer Beyers jetzt 18 wird und da plötzlich mal mitkicken darf, wenn ein Naoya Hamada, der seine Spiele wieder braucht, um wieder in den ersten Mannschaftskreis zurückgeführt werden zu können, wenn ein Alu Kuhl sich ein bisschen entwickelt und nach dem ersten Tor jetzt am ersten Spieltag mal so richtig reinrutscht, dann hast du noch Shiplock, dann hast du Richie, weil dann hast du, also da ist jede Menge los, ja, und ich glaube, das ist dann schon das Ziel, dass man sagen kann, okay, in ein, zwei Jahren möchten wir so aufgestellt sein in der Mannschaft, nochmal mit Verstärkung von unten, dass wir wirklich ein ernstes Wörtchen mitreden können, um den Aufstieg dann, ja, da kommt jetzt dieses, Ding habe ich ganz vergessen, ja, unser Kollege Jordan Meyer wurde sozusagen zurückbeordert, nachdem jetzt die Vorbereitung bei Materazzo gemacht hat. Also da ist Qualität da, wie lange nicht. Aber wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, auf den Platz bringen, Woche für Woche bestätigen und dann können wir mal gucken, wo wir in 8-9 Monaten stehen und dann ein erstes vorsichtiges Fazit ziehen.
Die Wahrheit ist auf dem Platz. Ich nehme sie dir heute alle weg, Philipp. Übrigens auch am kommenden Freitag, wenn der VfB Stuttgart unter dem sächsischen Flutlicht bei RB Leipzig antritt und sich anschickt, vielleicht die eine Kerbe irgendwie auszumerzen, die er irgendwie immer noch hat, nämlich der VfB hat einfach noch nie gegen RB Leipzig gewonnen. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, was meinst du?
Naja, die Brust könnte ja wohl kaum breiter sein, ne?
Ja.
Und ich habe jetzt nicht Brüste gesagt, so wie du in der letzten Folge. Die Voraussetzungen sind da, ist ja ganz logisch. Mainz hat es vorgemacht. Auch eine Mannschaft, der man das vielleicht nicht unbedingt zutraut, wenn man rein aufs Papier schaut, ja, gegen Leipzig was zu holen. Sie haben es dennoch geschafft. Die Mannschaft dort ist anders als die anderen beiden Großen vielleicht, deutlich mehr in der Findungsphase. Bayern, Nagelsmann, Rose, Dortmund sind auch in der Findungsphase, aber haben eine andere Qualität im Kader und haben nicht so viele Schlüsselspieler verloren. Upamecano beispielsweise, Konaté, das ist einfach eine komplette bockstarke Abwehr-Innenverteidigung, die verloren haben. Sabitzer geht jetzt wohl nach München noch, wenn das stimmt, was man so liest, ja, und hört. Dann hast du da mit dem neuen Trainer Jesse Marsch halt eine Situation, wo relativ viel noch im Unklaren ist, durchgewirbelt wurde oder wird, sich neu einspielen muss. Und das kann ja nur ein Vorteil für dich sein, wenn du so auftrittst, wie der VfB Stuttgart es momentan tut. Nämlich als geschlossene Einheit, der es auch egal ist, ob ihre Top 3, Top 4, Top 8 Leute fehlen, dann kommt halt der Nächste und springt in die Bresche. Und ich glaube, der VfB ist in der Lage, von seinem Stil her auch ein unbequem zu sein für so eine Mannschaft, wie Leipzig es ist. Und insofern würde ich mal die Chancen einfach 50-50 werten jetzt am Freitagabend.
Aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Jetzt bin ich im Modus. Jetzt bin ich im Modus.
Wer hat's gesagt? Na, wer hat's gesagt?
Andi Möller?
Nein.
Wer war's?
Kalmund oder Völler.
Entweder du hast noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wir hören uns in der Zwischenzeit erstmal an, was unser Taktikexperte zu RB Leipzig zu sagen hat. Jonas Bischofberger, bitte.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Leipzig hat mit der Niederlage in Mainz definitiv keinen guten Saisonstart hingelegt. Was so der taktische Ansatz zu sein scheint, ist, dass Leipzig offenbar wieder ein bisschen back to the roots gehen will. Sie spielen wieder dieses 4-4-2 bzw. 4-2-3-1 mit den sehr weit einrückenden Flügelspielern, die eher wie Zehner unterwegs sind und fokussieren sich eben auf ein sehr intensives, kompaktes Pressing und Gegenpressing. Mit so einem System ist Leipzig ja auch aufgestiegen und hat sich in der Bundesliga etabliert. gegen Mainz gab es davon noch nicht so viel zu sehen, weil die Mainzer ihnen eben den Ballbesitz aufgezwungen haben. Und da sind bei Leipzig dann häufig Spieler aus dem Mittelfeld nach außen gewichen, damit sie den Ball um den gegnerischen Block herumlaufen lassen können und haben dann versucht, mit diagonalen Eröffnungen wieder in die vollgepackte Mitte zu kommen. Das wirkte aber alles nicht so feinsinnig durchorganisiert und abgestimmt. Also konnte Mainz das ganz gut wegverteidigen, was auch dem VfB gelingen könnte. Denn man hat schon gegen Fürth gesehen, dass der VfB diese diagonalen Eröffnungen von außen ganz gut unter Kontrolle hat. Andererseits hat Leipzig natürlich die deutlich besseren Individualisten als Fürth, haben viele Spieler, die richtig gut kombinieren können. Und da wird es noch mehr drauf ankommen, die Angriffe von Leipzig zu unterbinden, wirklich bevor sie im letzten Drittel ankommen. Die andere Frage wird dann sein, wie man Leipzig angreifen will. Leipzig hat jetzt mit diesem klassischen RB-Pressing begonnen, sehr intensiv, sehr hoch angelaufen, mit hoher Präsenz im Zentrum. Da dürfte es selbst für jemanden wie Wataru Endo schwer werden, sich in dieser kompakten Mitte durchzuwinden. Der VfB könnte stattdessen versuchen, dass zum Beispiel die Außenverteidiger aufrücken und der Torwart dann Lupfer auf die Außen spielt und man versucht dort mit schnellen Pässen durchzuspielen. Auf jeden Fall wird es interessant, wie der VfB es taktisch löst und ob sie auch die Intensität und Spielfreude aus dem Heimauftakt ins fremde Stadion mitnehmen können.
Vielen Dank an Jonas, der versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, denn RB Leipzig ist ja einer dieser Vereine mit neuem Trainer und wirklich noch so ein bisschen wundertütenmäßig. Licht ins Dunkel bringen ist das Stichwort für Philipp Meisel. Wir haben noch was aufzulösen. Das sagenumwobene Zitat, die Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht, stammt von?
Es gibt nur einen Rudi Völler.
Ach, gut.
Ein Rudi Völler. Tante Käthe hat das gesagt. Und übrigens, das wirklich Originalzitat ist, zu 50% stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ja? Wird natürlich heute sehr gerne hergenommen in jeglichem Kontext, um das zu platzieren, so wie du das gerade getan hast, mein Freund.
Fußballerzitate, die AS Monaco, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag heute und schauen noch ein bisschen voraus auf dieses Spiel in Leipzig. Ist die Tatsache, dass RB unter Druck steht, weil sie dieses erste Spiel verloren haben, für den VfB in irgendeiner Form relevant oder bist du so und sagst, völlig wurscht, das geht bei null los und das ist egal in dem Fall?
Ich habe das vor zwei Wochen schon mal gesagt im Einspieler, beim Kontext VfB 2, das gilt auch für die erste Mannschaft. Der VfB Stuttgart ist jetzt aber, also nicht er muss wie der VfB 2, sondern er ist jetzt in einer Lage, wo er sich langsam von den Gegnern freimachen muss, ein Stück weit. Und von deren Situation. Ja, jetzt sind da keine Gästefans zugelassen, Leipzig hat endlich mal ein Heimspiel. Ja, alles schön und gut, darf die nicht interessieren, sondern wie gesagt, Benchmark ist das letzte Wochenende. Daran ansetzen, darauf aufbauen, das in bestmöglich allen Teilen nochmal verbessern. Und dann möchte ich mal sehen, wie diese Büffelherde da nachher daherkommt, ob es so ein paar kleine Milchlämmchen sind oder ob es wirklich dann ein Gegner ist, der den VfB wieder einmal bezwingt. Ich glaube, das ist das fünfte Spiel in der Liga, richtig? Fünfte oder siebte gegen Leipzig in der Bundesliga? Und keins haben sie bisher gewonnen.
Es gab bisher, das höchste der Gefühle war mal 0-0 vor heimischem Publikum für den VfB. Ich glaube, der Rest ging komplett verloren.
Standing Ovations gab es damals für 0-0 gegen Leipzig. Ich habe gekotzt wie ein Rohrspatz, ey. Aber nun dann. Das ist halt auch eine Sache des Anspruchs, ne? Nun denn. Ja, ich glaube, es ist das fünfte und da wird langsam mal Zeit, dass man mal was holt. Und wenn es nachher ein Unentschieden ist, ist es auch in Ordnung. Also vier Punkte ist ein solider Start für eine Mannschaft, wie es der VfB Stuttgart ist, die, wie gesagt, nur ein Ziel hatten diese Saison, nämlich den erneuten Klassenerhalt. Ja, da brauchen wir ja nicht drum herum reden.
Und das Beste an der ganzen Sache ist einfach, dass der VfB schon mit 3 Punkten im Gepäck nach Leipzig fährt, am zweiten Spieltag, der ganz große Druck ist noch nicht da. Wie gesagt, wir haben es angesprochen, zum letzten Mal vor 10 Jahren gab es einen Auftaktsieg, also ein anderer großer Philosoph würde, glaube ich, sagen, das sind Gefühle, wo man nicht beschreiben kann aus Sicht des VfB, mit 3 Punkten zum zweiten Spieltag nach Leipzig. Und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Ich finde bei Leipzig einfach wahnsinnig spannend. Ich habe mir dieses Spiel in Mainz tatsächlich angeschaut. Da ist auch noch viel in der Sortierphase. Also Jesse Marsch hat angekündigt, dass Sabitzer spielen wird am Freitag, obwohl da eben, du hast es angesprochen, es die Gerüchte gibt rund um den Wechsel zum FC Bayern. Aber auch da, die Verteidigung ist da noch alles andere als austariert. Dieses Tor, wer es gesehen hat in Mainz, war auch eher Kategorie Slapstick. Also die sind schon durchaus verwundbar. Und die sind auch verwundbar, und das ist was mich sehr positiv stimmt, durch das klassische Flanken-Kopfballspiel. Also wenn das der VfB annähernd so auf den Rasen kriegt wie am vergangenen Samstag und wenn RB Leipzig das nicht geregelt kriegt, dann ist da schon die eine oder andere Gelegenheit für den VfB da.
Lass uns doch lieber mal über den VfB sprechen. Wir labern hier die ganze Zeit über Leipzig. Ja, schön und gut, lass sie machen. Ja, dann lass uns nächste Woche nochmal zurückblicken. Aber jetzt ist mal gut, lass mal auf den VfB schauen. Was glaubst du beispielsweise? Wird Sascha Kalajdzic sofort wieder im Kader stehen? Wird er vielleicht sogar spielen?
Da müssen wir an der Stelle natürlich dazu sagen, dass die obligatorische Spieltagspressekonferenz noch nicht stattgefunden hat. Also wir nehmen hier auf, am Mittwochabend, die Leipziger hatten ihre Pressekonferenz schon. Entschuldigung, die Leipziger, ich weiß, der VfB noch nicht. Aber
Streber.
Er ist, das habt ihr sicher alle mitbekommen, Sascha Kalajdzic, auch Tanguy Koulibaly zurück im Training. Ob es direkt für einen Platz in der Startelf reicht, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Da war zumindest die Tendenz auch vor dem Fürth-Spiel eher noch so in Richtung, das dauert auch noch ein Weilchen, auch bis da der Akku wieder voll aufgeladen ist. Ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn Sascha Kalajdzic von 0 auf 100 direkt losstarten würde. Wie siehst du es?
Ich wäre sogar überrascht, wenn er im Kader auftauchen würde, ehrlich gesagt. Also das Gleiche gilt für Thorns auch, für unseren kleinen Feuerhund. Tanguy Koulibaly gilt dasselbe. Also ich bin jetzt kein Mediziner, um Himmels Willen, ja. Aber ich habe mich eingelesen, auch ich habe Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die diese Scheiße am Arsch hatten die letzten anderthalb Jahre. Auch ich weiß, was Long Covid ist. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und würde alles als Verein jetzt, als Club, aber als Verantwortliche, alles in meiner Macht stehende tun und jegliche medizinischen Ressourcen einsetzen, wenn ich diese Spieler wieder hochfahre oder hochfahren lasse nach so einer Erkrankung jetzt, das bestmöglich überwachen, so weit wie nötig drosseln und das wirklich Schritt für Schritt und peu à peu machen. Du hast doch nichts davon. Wenn du sie jetzt ranlässt, auch wenn die wollen, jeder will kicken. Also da braucht man natürlich auch nicht drum rumreden. Ein Sascha Kalajdzic will am Freitagabend kicken. Ein Tanguy Koulibaly will am Freitagabend kicken. So ganz klar. Aber da musst du sie vor sich selbst schützen. Und insofern würde ich, wie gesagt, eher dazu tendieren, diese beiden Herren zu Hause zu lassen. Lieber nochmal mit dem Athletiktrainer am Wochenende ein paar Tänzchen auf dem Rasen. Ja, und dann mal gucken, was die Pumpe sagt. Und alles andere halte ich will nicht sagen unverantwortlich, das wäre anmaßend, aber ich wäre einfach zu vorsichtig, auch ob der Wichtigkeit eines Sascha Kalajdzic beispielsweise, den brauchst du noch diese Saison, du wirst auch Tanguy Koulibaly brauchen diese Saison. Und da würde ich eher drauf schauen, was ich denn so momentan noch im Kader habe und was der Bock hat zu kicken. Ich glaube, der Freitag hat bewiesen, wir haben vorher auch schon drüber gesprochen, dass das Kollektiv nicht nur in der Spitze, aber auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist, dass da Rädchen greifen. Insofern hast du nicht den absoluten Zwang. Ja, würdest du jetzt am 23. Spieltag stehen und wäre es eine Abstiegsnot, da können wir über was anderes diskutieren vielleicht, aber nicht in dieser Situation. Und gerade wenn wir jetzt mal die Position des klassischen Neuners anschauen, Hamadi hat das top gemacht in beiden Spielen, auch wenn es Gegner waren, die jetzt nicht unbedingt sich auf Augenhöhe bewegt haben. Und dann lass ihn doch ran. Ja, und wenn du unbedingt einen zweiten Neuner auf die Bank haben willst, dann hol den Schippo, Mann. Ja, hol Sven Schiplock. Der ist fit, der ist in Form, der hat letzte Saison noch auf Bundesliga-Level trainiert und auch gespielt. Wenn du einen brauchst für die Bank, so einen Brecher vorne drin, den du die letzten 10 reinschmeißen kannst, der dir ein paar Kopfballduelle gewinnt, dann nimm den. Also ganz klar.
Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Spieler zu bremsen, sollte es denn wirklich so weit kommen, weil man muss so ehrlich sein, die Saison des VfB Stuttgart wird jetzt nicht am zweiten Spieltag in Leipzig entschieden. So, da geht's
das
dann eher
meine
darum,
ich ja, genau.
Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, bin aber auch sehr zuversichtlich, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber das Beste an sich ist schon mal, die Jungs auch auf dem Platz zu sehen. Auch das ist natürlich auch gut für die Social Media Abteilung, dass man da die Bilder zeigt, wie Sascha Kalajdzic auch mal wieder in die Kamera lacht und einfach da ist. Das tut, glaube ich, der Fanseele sehr, sehr gut. Wir waren beim VfB, glaube ich. Das war, glaube ich, unser Thema, ne, Philipp?
Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir irgendwie sowas mit so einem VfB-Podcast-Thema hier.
Also über den VfB wollten wir reden, ne? Da bist du sehr richtig. Erwartest du denn noch irgendwelche Änderungen in der Startelf? Also gerade mit Blick auf beispielsweise die frühe Auswechslung von Atakan Karasor, der schon in der 9. Minute raus musste. Erwartest du Änderungen oder wird sich die Mannschaft so darstellen wie gegen Fürth ab der 9. Minute?
Ich bin doch ziemlich sicher, dass das so passieren wird. Materazzo hat das in der letzten Saison mehrfach gemacht, dass er nach guten Spielen sozusagen eine Belohnung verteilt hat im Sinne von die Elf bekommt nochmal eine Chance und das ist ja in dem Fall die mit Clement. Tut mir leid für Atta, aber die 9 Minuten kann man ja nicht ins Felde führen als Argument. Und Clement hat das super gemacht. Philipp ist ein Fußballer, der ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, da braucht man nicht drum rumreden. Das sage ich übrigens in letzter Zeit sehr oft, da braucht man nicht drum rumreden. Fiel mir beim Hören der letzten Folgen auf. Nein, also er hat alles, was man braucht für die Position. Er hat das in Paderborn auch schon mehrfach gespielt. Er hat diesen offensiven Part einer Doppel-6 drauf. Ist gut in Form. Warum nicht? Ja. Ich glaube auch, dass es, wie gesagt, ich kann mich da nur mal wiederholen zum vorhin. Es ist mal an der Zeit, dass du mal diese Haltung aufgibst, zu vorsichtig zu sein. Es besteht keine Notwendigkeit. Ja, du hast einen riesen Saisonstart hingelegt, du hast eine gute Truppe, dann nimm doch die offensivere Option. Das ist ja ohne Frage Philipp Clement, ja. Und trau dich das. Und dann schau mal, was bei rauskommt, ja. Du kannst dir das leisten momentan. Also, und so wie ich einen Trainer einschätze, ich habe schon lange, lange nicht mehr mit ihm gesprochen, keine Pressekonferenzen besucht und so weiter. Aber, so wie ich ihn einschätze, ist er auch so gepolt. Und deswegen glaube ich, dass Philipp Clement starten wird.
Erstens das und zweitens, kann man das ja auch immer noch in-game korrigieren. Also man kann das ja immer noch während des Spiels, wenn man merkt, das geht hier in die Binsen, kann man das ja immer noch korrigieren. Ich bin ehrlich gesagt auch für die Option zu sagen, ich habe mich gerade, du hast die Frage schon beantwortet, bevor ich es überhaupt gestellt habe. Ja, da merkt man wieder hier unsere Connection. Ich wollte dich tatsächlich fragen, ist das denn dann nicht zu offensiv? Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sage ich, nö. Also man muss jetzt natürlich nicht sich auf ein Wettschießen mit RB Leipzig einlassen, aber die haben natürlich auch Probleme, Chancen zu kreieren. Der VfB hat am vergangenen Wochenende gezeigt, dass es geht, dass er nicht nur Chancen kreiert, dass er auch das Tor trifft. Also why not? Ich glaube, es gibt, ehrlich gesagt, vielleicht keine angenehmere Situation, zum Spiel nach Leipzig zu fahren als jetzt. Also es ist doch besser jetzt am zweiten Spieltag mit 3 Punkten im Rücken als am, wie hast du es vorher gesagt, 23. oder 29. und du steckst irgendwie in der Bredouille. Also versucht's. Ich finde es auch gut.
Es bleibt spannend. Ja, damit habe auch ich meine Phrase diese Folge auf meinem Kerbholz. Also ich bin sehr gespannt auf den Kick, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden natürlich wie üblich das Spiel für euch begleiten. Das heißt, ihr bekommt in der MeinVfB-App alles, was ihr braucht rund um dieses Spiel. Ihr bekommt Echtzeitdaten. Ihr bekommt die Einordnungen, wie eine Einzelkritik beispielsweise, einen Kommentar zum Spiel. Ihr bekommt die Stimmen. Ihr bekommt alles, was ihr braucht auf dem Second Screen während des Spiels in unserer App. Schaut rein, ladet sie euch runter, falls ihr es noch nicht getan habt, für 1,99 im Monat dabei sein, Spaß haben. Der erste ist umsonst, ja. Wie so ein Cobra auf dem Jahrmarkt. Kommen Sie, ihr wollt ja noch eine Runde. Nee, aber.
Der Käsepit.
Der Käsepit. Ja? Oder, wie hieß Ahle Dieter, der mit seinen Wursten und so. Nein. Nein. Spaß beiseite, Leute. Die App ist gut. Wir sind auch bestrebt, sie permanent zu entwickeln, weiter zu verbessern. Freuen uns auch immer, wenn ihr uns Feedback gebt, konstruktive Kritik äußert. Wir haben natürlich das nicht selbst in der Hand, sondern wir haben einen Dienstleister, mit dem wir das alles dann absprechen müssen und versuchen aber regelmäßige Updates zu fahren. Ich glaube, auch diesen Sommer kommt noch eins, wenn ich es richtig weiß, Christian. Ah, ich sehe dich nicken, oder?
So ist es. Da ist tatsächlich was in der Mache. Haltet euch bereit. Wir versuchen weiterhin, uns zu verbessern. Philipp hat es gerade gesagt, auch jetzt. Das ist gut angelaufen, die Saison. Wir freuen uns auch, dass ihr die App weiterhin rege und zahlreich nutzt. Das wird uns ja auch entsprechend zurückgespielt. Aber wie sagte ein anderer großer Philosoph, dessen Name mir entfallen ist, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und das gilt nicht nur für uns, sondern auch für unsere App.
Gott, ich habe ein Tränchen im Auge, Christian. Diesmal google ich es aber nicht, ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, bevor das hier alles ausartet, verabschiede ich mich in meinen Literaturkreis für heute Abend. Ja, dann ist ja ein bisschen, ich habe meine Brille schon, mein Monokel habe ich auf. Ja. Und dann ist am Freitagabend aber spätestens wieder Fußball angesagt und für dich auch.
So sieht's aus. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht, ein wenig uns zuzuhören und ihr habt was mitgenommen. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt, die nicht unbedingt die App betreffen, sondern einfach ganz generell Insta, Facebook, Twitter, ihr kennt unsere Accounts, folgt uns, kontaktiert uns oder die gute alte E-Mail oder wie Christian Pavlic es machen würde, schickt uns einfach einen Fax. Bis nächste Woche.
Ciao.
Darmstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.